habe die Ehre, uns einzuführen in eine neue Reihe. Und diese Reihe ist nicht irgendeine Reihe, sondern sie ist eigentlich ein Teil einer viel größeren Reihe, nämlich ein Teil der Bibel, aber einer viel größeren Reihe, nämlich des ersten Buch Mose. Wir haben uns den Josef letztes Jahr angeschaut. Und ich liebe Josef, ich liebe seine Geschichten. Und wir werden uns jetzt den Jakob anschauen. Und wir werden uns auch noch den Abraham anschauen und mitten im Jahr uns die großen Fragen des Lebens stellen. Woher kommen wir? Wohin geht's? Denn diese Fragen werden von der Bibel direkt am Anfang beantwortet. Sehr spannende Antworten. Und für alle, die es gerne biblisch haben, ich lade dich ein, in den nächsten 4 Wochen 1. Mose 25 bis 37 zu Hause zu lesen. Denn müsste ich den ganzen Text vorlesen, würde ich immer Amen sagen und runtergehen. Und ich glaube, eine Predigt darf ein bisschen mehr als nur den Text vorlesen. Deswegen lade ich dich ein, lies 1. Buch Mose 25 bis 37 in den nächsten 4 Wochen. Einfach zu deiner Bibel lesen. Dazu jeden Tag ein halber Kapitel ist, glaube ich, nicht viel. So, the story of Jacob. Die Frage ist, wann begann seine Geschichte? Und darauf gibt es natürlich gute Antworten. Zum einen wurde er irgendwann mal geboren, zum anderen wurde er irgendwann mal gezeugt. Dann gab es den Jakob als einen Gedanken Gottes. Und dass er ihn als Gedanken Gottes gibt, das sehen wir daran, dass er einen Namen geschenkt bekommen hat, irgendwann mal von Gott. Und dieser Name ist heute eigentlich viel bekannter, der Name Israel. Es geht in den nächsten 4 Wochen um den Namensvater Israels. Und Israel ist, glaube ich, jeden Tag irgendwo in den Medien. Und ja, genau dieses Israel, das in den Medien ist, dessen Ur-Ur-Urvater Israel, nämlich Jakob, um den geht es in dieser Reihe. Und sein Leben ist ein Leben mit vielen unterschiedlichen Facetten, vielen unterschiedlichen Beziehungsebenen. Und wir wollen lernen von seinem Leben. Und wir gehen das jetzt nicht Kapitel für Kapitel vor, sondern damit es irgendwo sinnvoll ist, habe ich das thematisch aufgegliedert. Heute werde ich einen Fokus legen auf seine Kindheit bzw. uns seine Eltern vor Augen führen. Nächsten Sonntag werden wir uns seinen Zwillingsbruder Esau anschauen und ja, diese legendäre Rivalität zwischen Jakob und Esau und wie sie am Ende doch noch versöhnt werden und wie Gottes Linie da reinkommt, uns vor Augen führen. Und wir werden uns anschauen, die Gottesmomente, die Jakob hat. Denn er ist eben nicht als Israel geboren, sondern er ist als Jakob geboren. Und irgendwann spricht Gott ihm diesen neuen Namen zu, du bist Israel. Und insofern bin ich ganz gespannt auf diese Reihe. Genau, und wir legen los. Es geht um Jakob. Er ist der Sohn des Isaak und der Sohn der Rebekka. Und so erzählt uns auch die Bibel genau diese Geschichte von der Geburt. Und dann geht es eigentlich gar nicht mit Jakob weiter, sondern es geht mit Isaak weiter. Und insofern ist das erste Buch Mose eigentlich eine Familiengeschichte über 4 Generationen. Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Und eigentlich geht sie mit 2. Buch Mose direkt weiter mit den nächsten Generationen. Bis hin zu Jesus, bis hin zu den Juden, die heute leben, bis hin zu uns als Gemeinde. Wir sind da mit hineingenommen. Und bei Generationen ist immer die Frage, wann beginnt es? Und wann hört's auf? Denn die Grenzen sind irgendwo fließend. Also Jakob ist bereits auf der Welt, aber noch geht es gar nicht um Jakob, sondern es geht um Isaak. Es geht um Rebekka. Sie schreiben Geschichte. Aber ich will dir sagen, obwohl er noch nicht Geschichte schreibt, wird er gerade beschrieben. Er wird gerade geprägt. Denn du bist der Sohn von Eltern. Und ob du es glaubst oder nicht, ganz viele Entscheidungen, die du in den letzten Jahren getroffen hast, hast du nicht logisch, rational getroffen, sondern weil du der Sohn von Eltern bist. Deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, sie haben dich geprägt. Sie haben Denkmuster in dich hineingelebt. Die sind so tief. Und das sehen wir bei ganz vielen, vielen, vielen Fragen, die gerade die Welt so aufwühlen, dass wir gar nicht nur rational daran gehen, sondern emotional noch viel, viel tiefer. Wir haben eigentlich schon eine Antwort. Wir wissen gar nicht, warum wir diese Antwort haben. Aber wir wissen, wir sind dagegen oder dafür. Gerade bei der Impffrage ist es, und ich will nicht übers Impfen reden, aber ich merke, wenn ich mit Menschen rede, fast immer, ist es nicht logisch, sondern da gibt es was anderes, was sie irgendwo geprägt hat, vom Elternhaus aus. Und Jakob kannst du nicht verstehen, ohne Isaak zu verstehen, ohne Rebekka zu verstehen. Und ich glaube, es macht Sinn, uns deswegen genau diesen Isaak und diese Rebekka vor Augen zu führen. Ich kann euch so viel verraten, Jakob hatte wirklich coole Eltern. Jakob ist nicht irgendwie ohne Eltern groß geworden, sondern er ist in einer guten Stube groß geworden. Sein Vater Isaac ist in meinen Augen ein Mann Gottes. Ein Mann, wo ich uns schon oft eingeladen haben, lass uns als Gemeinde eine Isaak-Gemeinde sein. Ein Mann des Gebets, ein Mann, der Gott nahe stand. Und so wächst klein Jakob auf in diesem Setting. Vater ist ein Mann Gottes. Und ich werde euch gleich vor Augen führen, die Rebekka war genauso eine Frau Gottes. Kein bisschen weniger. Und ich lade dich ein, werde selber zu einem Mann, zu einer Frau Gottes. Denn das ist genau die Geschichte, dass Gott sagt, ich will der Gott von heute sein. Und ich schätze das von gestern und dein Leben ruht auf gestern, aber ich möchte heute durch dich in deinem Leben groß werden. Und von Isaak lesen wir, um der Zeit willen, eigentlich können wir allein dieses Thema über 4 Sonntage halten, werde ich uns 4 Puzzlestücke kurz vor Augen malen. Und wer in die Tiefe gehen will, darf das gerne zu Hause tun und viele Gedanken dazu ja von Gott sich schenken lassen. 1. Mose Kapitel 25, Vers 20, da lesen wir, Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Kinderlosigkeit. Abraham und Sarah sind bekannt für viele Dinge. Sie sind bekannt für ihren Glauben. Sie sind bekannt für ihren Glaubensgehorsam. Sie haben alles stehen und liegen gelassen und haben sich von Gott in ein Land führen lassen, wo sie gar nicht wussten, wo ist denn dieses Land? Sie waren einfach gehorsam. Sie folgten Gott. Und Abraham ist für uns ein Riesenvorbild. Abraham ist bekannt dafür, dass er reicher und steinreich wurde. Dass er wirklich so eine Art Billionär war in damaliger Zeit. Sarah ist bekannt dafür, dass sie so schön war, dass Abraham immer wieder neu versucht war, seine Frau nicht als seine Frau vorzustellen, weil er hatte Angst, dass man ihn umbringt. So schön war diese Frau. Und auch Sarah ist bekannt dafür, dass sie eine Frau Gottes war. So, und ich kann sagen über Isaak, wie der Vater, so der Sohn. Dieselbe Schwäche, die wir bei Abraham sehen, sehen wir bei Isaak. Isaak ist auch irgendwann gesegnet von der Rebekka und von Rebekka heißt es, sie war so schön, dass Isaak sie vorstellte nicht als seine Frau, sondern als seine Schwester. Und man könnte sagen, Isaak, hast du noch nicht gelernt? Dein Vater, dieser Idiot, hat es 2-mal schon gemacht. Nicht einmal, sondern 2-mal. Und du lernst einfach nicht dazu. Aber wenn ich sage, so wie der Vater, so wie der Sohn, dann meine ich gar nicht so sehr diese eine Schwäche, die offensichtlich war, sondern vielmehr die Schritte, die Gott im Leben von Isaak ging, sind so ähnlich wie im Leben von Abraham. Isaak, wir haben gerade glaubensvoll gebetet. Und dieser Gottesdienst fing an mit einer Wundergeschichte, die wir beide gerade gestern gehört haben, die uns auch bewegt, wie Gott eingreift. Stell dir mal vor, dein Kind, deine Schwester stirbt und sie lebt weiter. Haben wir als Church erlebt? Was haben wir für unsere Schwester Kluge gebetet und sie lebte weiter? Und das von einer anderen Person, von der Schwester von Trinity zu hören, das ist bewegend. Und jetzt die Tochter von Esther Wiehe, die da im künstlichen Koma liegt und Gott greift ein. Und genau das ist der Gott, an den wir glauben, der Gott der Unmöglichkeiten. Denn Abraham und Sarah, sie waren beide unfruchtbar. Oder zumindest Sarah war unfruchtbar und in der Linie von Abraham und Sarah war am Ende Kinderlosigkeit vorprogrammiert. Und das für eine Ewigkeit. Und wir alle kennen die Geschichte oder viele von uns, wie Abraham und wie Sarah kämpfen mit Gott und kämpfen und Gott kommt zu spät. Irgendwann ist der Punkt, wo sie ausgetrocknet sind, so sagt die Bibel, wo eigentlich nichts mehr geht. Und dann kommt Gott und sagt, innerhalb von einem Jahr wird das alles sein. Und die Realität ist, Isaak ist geboren. Isaak ist dieses Wunderkind. Und jetzt lesen wir von Isaak, dass er heiratete, die Rebekka, aber dass die Rebekka auch unfruchtbar ist. Und wenn du diesen Satz isoliert liest, hörst du hast ein Problem, du kommst mit deinem Problem zu Gott und Gott schenkt das Wunder. Halleluja, Amen. Und so suggerieren uns manche Prediger auch, komm einfach und hier ist die Lösung. Wer die Bibel liest, wie sie gelesen werden will, nämlich genau, der merkt, zwischen Gebet und Antwort sind viele Jahre. 20 Jahre. Also höchstens 20, vielleicht nur 15. Geheiratet hat er mit 40, mit 60 wurde er Vater. Kann sein, dass sie die ersten paar Jahre einfach genossen haben. Wir sind jung und schön und alles Mögliche. Aber irgendwann kam dieser Gedanke, wir wollen auch Kinder haben. Und dann haben sie gebeten und dann nichts erlebt. Und ich glaube persönlich, dass Gott genau die Geschichte wiederholt. Und das ist so ein Schwerpunkt, den ich heute legen möchte. Gott möchte nicht der Gott deines Vaters sein, sondern dein Gott. Und Gott geht nicht hin und sagt, diese Geschichte habe ich bereits im Leben eurer Familie geschrieben, die brauche ich nicht nochmal schreiben, sondern warum auch immer kommen wir in dieselben Prüfungen hinein. Und ja, wir können sagen, siehe, Gott hat doch eingegriffen. Ich selbst bin ein Wunderkind, ich Isaac. Mich hätte es niemals geben können, hätte Gott nicht dieses Wunder geschenkt. Aber jetzt war er selber Mann, verheiratet und bekam keine Kinder. Und er bat den Herrn. Und Gott lässt sich gerne bitten. Aber wisst ihr, Gott kommt nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Vor allem, wie wir Deutschen es gerne hätten. Wie wir modernen Menschen es gerne hätten. Bei Amazon gestern bestellt und heute Morgen schon da, oder? So alles irgendwie sofort da. Aber Gott ist kein Instant-Gott. Gott lässt sich manchmal viel Zeit. Für meinen Geschmack viel zu lange Zeit. Viel zu lang. Wo ich denke, Gott, das musst du nicht so machen. Kannst du nicht ein bisschen schneller? Und Gott sagt, ich bin immer noch Gott und ich weiß, was gut ist für dich. Und meine Zeit steht in meinen Händen und deine Zeit steht in meinen Händen und ich weiß, was gut ist für dich. Und hier ist Isaac und er bittet Gott. Und wir lesen, und der Herr erhörte sie und Rebekka wurde schwanger. An dieser Stelle wollen wir genau das tun als Gemeinde. Wir wollen die Wunder von gestern uns vor Augen führen und in unserer Not zu ihm kommen und sagen, Gott, du hast damals eingegriffen, greife du heute ein. Nicht, dass wir Gott reduzieren auf Wunder, er ist viel größer als irgendein Wunder. Er selbst ist das Geschenk Gottes, er selbst ist das Wunder für uns. Nicht das Kind, das wir bekommen, nicht die Gabe, nicht der Job, den du bekommst, ist das Eigentliche, sondern die Nähe, die Gott dir schenkt. Aber zu der Nähe, zu dieser Gabe Gottes, die Gott selber ist, schenkt uns Gott tatsächlich auch Durchbrüche, natürliche Wunder, siehe Kinder. Und das dürfen wir erbeten von Gott. Wie gesagt, Isaac war ein Wunderkind. Dass Gott spät kommt, sehr spät, manchmal schon für unseren Geschmack zu spät, hatte Isaac selbst erlebt. Wir haben vorgestern wieder Mosaik Soccer Boys gehabt oder Soccer Kids. Mittlerweile spielen einige Mädels mit. Ich feiere das. Waren wieder mit 3 Mädels unterwegs. Und ich habe ganz kurz gefilmt. Und mein Sohn wird morgen 15. Warum erzähle ich das? Weil Isaac war 15 Jahre alt, als sein Vater ihn anschaut und sagt, Isaac, komm, wir gehen. Ich habe einen Job von Gott bekommen. Wir gehen was opfern. Und dann machen sie sich auf eine Tagesreise. Sie sind unterwegs. Und Gott hat zu Abraham gesprochen und Isaac weiß nicht so recht, was geht ab an diesem Tag. Aber er spürt, wie eine Schwere, wie eine Traurigkeit, ja wie das Herz seines Vaters so unsagbar anders ist als sonst. Und irgendwann schaut er seinen Papa an und sagt, Papa, du hast alles vorbereitet, wo ist das Opfer? Und sein Vater weicht aus und sagt, ja, Gott wird schon ein Opfer vorsehen. Gott hat alles vorbereitet. Und Isaac, 15 Jahre alt, worum es mir geht, der checkt alles, versteht ihr? Denkt sich, was geht hier ab? Und auf einmal befindet sich Isaac selbst auf einem Altar. Nun, diese Geschichte ist einmalig in der Bibel. Und diese Geschichte hört so auf, wie sie aufhört, ohne dass ein Mensch geopfert wird. Gott wollte noch nie einen Menschen opfern, nicht einmal. Aber Gott wollte unser Herz prüfen. Und ihr prüft Gott Abrahams Herz. Abraham, liebst du mich? Und im Neuen Testament wird uns genau diese Geschichte nochmal erklärt und gesagt, und Abraham glaubte an den Gott, der die Toten lebendig macht. Er wusste, das ist doch der verheißene Sohn, da ist eine Bestimmung Gottes drin. Gott, es kann nur eine Prüfung sein, denn dieser Sohn wird Erbe. Nein, er ist der Erbe. Es geht gar nicht anders. Ich verstehe dich, Gott, nicht. Aber obwohl ich dich nicht verstehe, bist du Gott und nicht ich. Und das ist wichtig für uns. Denn wir gehen hin und sagen, weil wir Gott nicht verstehen, sind wir Gott. Aber Gott ist immer noch Gott. Und wenn es eine Geschichte gibt in der Bibel, wo ich sage, die verstehe ich nicht, dann genau diese Geschichte. Dabei ist sie eigentlich prophetisch vorweggenommen, das, was Gott selber tut. Diese Geschichte ist nichts anderes, als dass Gott vorwegnimmt, gleich am Anfang, so sehr hab ich euch lieb. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, wir alle kennen den Vers, dass er seinen Sohn gab. Und Jesus wird eingeführt als, siehe, das Lamm Gottes. Ja, es gab ein Opfer. Und dieses Opfer war ein freiwilliges Opfer. Und dieses Opfer war Gott selber, Mensch geworden, der bereit ist, ans Kreuz zu gehen für dich und mich. Er ist das Lamm Gottes. Und Isaac liegt dort auf diesem Altar und denkt sich, was geht ab? Und Gott greift ein und sagt, siehe, der Widder. Alles okay, ich habe dein Herz gesehen. Meine Frau hat gerade diese Geschichte von der Esther Wiehe erzählt. Esther hat mir gesagt gestern, ich fühlte mich wie Abraham. Ich fühlte, als ob Gott mir sagt, gib mir deine Tochter. Und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du sie nimmst, dann nimmst du sie. Ich verstehe es nicht. Und dann sagte sie, und gleichzeitig hatte ich solch einen Glauben, dass meine Tochter leben wird. Gott führt uns manchmal Wege, um unser Herz zu testen, wo stehen wir wirklich. Und wenn irgendjemand wusste, Gott kommt spät, aber nicht zu spät, dann dieser Isaak. Und ihr Lieben, Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht Isaak, sondern er ist Gott Mensch geworden und er hat sein Leben wirklich für dich gelassen, wirklich für mich gelassen. Und wenn ich an Isaak denke, dann denke ich an dieses Vorbild, an dieses Schauspiel, das kleine Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige, durch diese Geschichte verstehen, wer Gott ist. Ich liebe diese Geschichten, die auch. Ich liebe sie. Ich bin so dankbar, dass ich sie nicht durchleben muss. Aber ich liebe diese Bildergeschichten der Bibel, die letztendlich die geistlichen Linien vorwegnehmen, wo wir merken dürfen, wie Gott Geschichte schreibt mit uns. Isaak, ein Vater des Gebets. So der erste Puzzlestein ist, der Sohn gleich dem Vater. Isaak so ähnlich wie Abraham. Der zweite Puzzlestein, den ich uns vor Augen führen möchte, habe ich eigentlich vor 3, 4 Sonntagen schon betont. Aber weil es einfach thematisch passt, muss ich es nochmal kurz wiederholen. Isaak war selber ein Mann des Gebets. Und an dieser Stelle wünsche ich mir so sehr, dass wir von diesem Isaak lernen, dass wir selbst Gott suchen. Dass wir nicht nur sagen, ja, mein Vater Abraham war der Gesalbte oder mein Opa oder was auch immer, sondern dass wir selber diesen Gott beim Namen nennen. Und von Isaak lesen wir, Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südland, und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Feld gegen Abend. Tommy hat im ersten Gottesdienst betont, dass Gott immer wieder neu zu ihm gerade redet in der Bibellese. Und da ging es darum, dass man die Gnade Gottes schon früh morgens erkennen darf. Und ich will dir zurufen, ob du die Gnade Gottes früh morgens oder spät abends oder mitten am Tag. Entscheidend ist, dass wir von Isaak lernen, unser Job ist nicht die Hauptsache, sondern die Begegnung mit Gott ist die Hauptsache. Und ich kann dir sagen, du arbeitest 50 Stunden die Woche, herzlich willkommen im Club. 60 Stunden die Woche, herzlich willkommen im Club. Und am Ende denkst du, eigentlich müsstest du noch 10 Stunden mehr arbeiten. Und Gott ruft dir zu, es gibt Dinge, die wichtiger sind als die Dinge, die du tust. Und das bin ich. Und es gibt Dinge, die wichtiger sind als die Dinge, die du tust. Und das sind die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Und von Isaak zu lernen, bedeutet es genau zu lernen, dass nach der Tagesmühe, es gibt Menschen, es gibt Gott, der auf uns wartet. Und hier, Isaak war am Beten. Der Kontext war, eigentlich wartete er auf seine Braut. Denn er wusste, sein Vater Abraham hat den Knecht Eliezer gesandt, um eine Braut für ihn zu suchen. Ganz ehrlich, nicht unser kultureller Kontext. Wenn ich mich da hineinversetze, ich glaube, ich hätte Panik geschoben. Irgend so ein alter Diener sucht mir meine Frau fürs Leben aus. Ja, ist nicht unsere Geschichte, ganz sicherlich nicht. Und Eliezer kam sich auch ein bisschen hoffnungslos vor. Deswegen ist er auch hingegangen und sagte, Gott, bitte, ich brauche ein Zeichen unter all diesen hübschen jungen Damen. Wer ist die Richtige für den Sohn meines Knechts, meines Herrn? Wer ist die Richtige? Und am Ende zeigt Gott, oder er macht einen Deal mit Gott. Und genau das geschieht, worum Eliezer Gott bittet. Und hier ist Rebekka am Reiten auf dem Kamel. Isaak ist am Beten. Ich habe bereits vor 3 Wochen betont, wir können jetzt nicht übertragen, habe deine Lust an dem Herrn und die Traumprinzessin landet auf dem fliegenden Teppich in dein Leben hinein. Jakob hat 14 Jahre für seine Frau arbeiten müssen. Andere haben nie geheiratet. Gott verspricht uns nicht irdische Güter, sondern Gott verspricht dir und mir seine Nähe. Er ist das Geschenk Gottes. Er schenkt uns ewiges Leben. Und zu diesem Geschenk gibt Gott uns viele Geschenke. Und dem einen oder anderen oder vielen von uns auch einen Lebenspartner. Die nächste Reihe ist um Beziehungen. Was freuen wir uns für jeden, der so einen Lebenspartner findet, wie Isaak seine Rebekka. Nicht mehr allein zu sein, sondern das Leben zu teilen. Aber von Isaak zu lernen, bedeutet genau das zu lernen. Isaak hat sein Herz ausgerichtet auf Gott. Er sprach mit Gott. Praying like Jesus. Ich hoffe, dass wir heute Abend, wenn wir in Pforzheim, in Stuttgart und in Ulm beten, dass wir nicht sagen, so jetzt haben wir genug gebetet. Sondern dass sie sagen, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Das ist ein kleiner Anstoß und wir wollen wirklich um den Segen Gottes ringen. Dritter Puzzlestein ist Rebekka, eine Powerfrau Gottes. So, wenn du die Bibel liest, dann gibt es Persönlichkeiten, die springen dich an, die findest du irgendwie faszinierend. Und andere, die denkst, was soll ich von denen lernen? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Rebekka faszinierend. Das ist eine coole Frau, eine richtige Powerfrau Gottes. Da lesen wir, Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß, da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesem Zustand? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen, und der Herr sprach zu ihr. Was ich an Rebekka liebe, ist ihre Gastfreundlichkeit. Was ich an Rebekka liebe, ist ihre Demut. Was ich an ihr liebe, ist ihren Fleiß. Da kommt Elisa an und er bittet um Wasser und Rebekka geht zum Brunnen, in den Brunnen hinein und bringt nicht ihm Wasser, sondern sämtlichen Kamelen. Und Kamele haben ja bekanntlich Durst, ja. Also diese Frau hat wirklich das Herz an der richtigen Stelle. Denn obwohl sie bildhübsch ist, ist sie komplett down to earth, wie Bert Schäfer sagen würde. Oder immer wieder neu gesagt hat, die war keine Diva, hat nicht gesagt, ich bin hier Miss Universum so und alles dreht sich um mich, sondern sie war bereit, eine Dienerin der Menschen zu sein. Eine Dienerin eines Menschen, den sie gar nicht kannte. Aber was mir heute groß geworden ist, ist, Rebekka hatte eine eigene Beziehung zu Gott. Und ich glaube, das ist am Ende das, was Rebekkas Leben ausmachte. Sie hat sich nicht definiert, ich bin die Frau des Isaak und Isaak ist ein Mann Gottes. Sie kam nicht zu ihrem Mann und sagte, du Mann, bete doch mal, was sagt der Herr, du bist doch der Prophet. Sondern sie redet selber mit Gott. Und Gott redet zu ihr. Und Gott gibt ihr solch eine Antwort, dass während Isaak eigentlich immer noch blind ist, sie Dinge klar sieht. Denn die Antwort werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Die Antwort nimmt prophetisch vorweg, was zwischen Jakob und Esau geschehen wird. Und sie war die Eingeweihte. Warum? Weil sie selber zu Gott kam. Ich möchte dich einladen. Definier deine Beziehung nicht. Ich bin der Sohn des, ich bin die Tochter des, sondern definier deine Beziehung aus, ich selber bin Kind Gottes. Ich kenne Gott selber. Gott redet zu mir. Ich bin nicht unmündig. Und das rufe ich jedem hier zu. Es reicht nicht aus, in einer coolen Gemeinde zu sein, einen coolen Jugendpastor zu haben, der uns Gottes Wort auf einer netten Art und Weise erklärt. Du selber brauchst den Zugang zu Gott. Du selber musst lernen, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu umarmen, Gottes Wort zu lieben. Du selber brauchst genau diese Haltung von Rebekka. Gott, ich verstehe dich nicht. Was geht ab? Wir haben um Segen gebeten. Jetzt ist Krieg in mir. Versteht ihr? Die hat ein Problem. Aber sie geht nicht den Umweg über Menschen, sondern geht direkt zu Gott. Ich lade dich ein, geh selber zu Gott. Gott lässt sich finden von dir. Gott lässt sich finden von uns. Gott sagt nicht, wer bist du, sondern Gott sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich rede zu dir. Und es ist interessant, während Isaak mit dem Alter irgendwie alt wurde, mit dem Alter ganz schön verblendet wurde. Da lesen wir, und er liebte den Esau aufgrund des leckeren Bratens, den der Esau ihn bereitete. Der hat gar nicht gecheckt, was Gott eigentlich vorhatte. Er war so geblendet vom Essen am Ende. Sieht seine Frau, die Rebekka, immer noch klar. Rebekka hat sicherlich den Jakob mitgeprägt. Wer bist du? Ich bin der Sohn von Peter, von Ursula und von Esther. Die haben mich geprägt. Und ich bin heute der Ehemann von Pia und bin Vater von Kindern. Und so auch Jakob. Jakob war der Sohn des Isaaks und der Rebekka. Ganz viel, was das Leben von Jakob ausmacht, war letztendlich das Vorbild von zwei unglaublich coolen Eltern. Und da lesen wir, und das ist der letzte Baustein für heute, 1. Mose 26, Vers 12. Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich, immer reicher, bis er überaus reich war. Wer liebt diesen Satz? Und der Mann wurde reich und reicher, bis er überaus reich war. Herzlich willkommen, Prosperity Teaching. Steht aber in der Bibel, okay? Also wir lassen das einfach mal so stehen. Dieser Mann wurde echt einfach sehr reich. Und er hatte Schafe und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abraham, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod, und nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Und an dieser Stelle möchte ich uns Isaak, den Vater von Jakob, als einen Macher vor Augen führen. Nicht nur ein Beter, sondern auch ein Macher. Und ich lade uns ein, dass wir Beter und Macher sind, dass wir Menschen der Tat sind. Isaak hat nicht nur den ganzen lieben Tag gebetet, sondern er hat auch gearbeitet. Und Rebekka hat gearbeitet, das merken wir in diesem ganzen Setting. Und als Abraham dann starb, dann geht Isaak hin und er nimmt sein Erbe ein. Und du und ich, wir sind eingeladen, wir haben ein Erbe von Gott bekommen, ganz persönlich. Ich als David Schneider, Sohn von, habe ein Erbe bekommen. Da sind Stärken, die meine Eltern mir mitgegeben haben, und dieses Erbe darf ich umarmen. Und du bist der Sohn von, und du hast Stärken von Gott bekommen, die sind super. Du kannst wunderbar organisieren. Du kannst unglaublich gut mit Computern arbeiten, IT und all das. Das ist ein Erbe, das Gott dir gegeben hat. Du darfst es umarmen. Oder wenn du Holz siehst, siehst du bereits die fertige Skulptur. Das sind Stärken, die hast du geschenkt bekommen. Diese Stärken darfst du umarmen. Als Bewegung haben wir Stärken mitbekommen. Und von Isaaks Lehre zu lernen, bedeutet das, wir umarmen das Alte. Isaak ist nicht hingegangen und sagt, ja, mein Vater hat so gemacht, ich mach's anders. Sondern Isaak ist hingegangen und hat gesagt, was hat mein Vater getan? Er hatte Brunnen. Und Brunnen stehen dafür, dass da Wasser ist. Also werde ich diese Brunnen neu ausgraben. Warum? Denn es gibt Feinde in deinem Leben. Es gibt Feinde, die den Segen Gottes immer wieder neu zustopfen wollen. Es gibt Feinde, die immer wieder neu das verschütten wollen. Ich kann nicht sagen, es ist nicht einmal, sondern immer wieder neu. Selbst zu Lebzeiten von Abraham haben sie diese Brunnen bereits verstopft und später erst recht. Und jetzt können wir hingehen und sagen, da ist halt nichts mehr. Oder wir können neu das Alte einnehmen. Esther Wier sagte mir gestern, sie hat in Stuttgart, ihr lieben Stuttgarter, hört mir zu, vor 40 Jahren die Teestubenarbeit angefangen. Und ich dachte, krass, da lebt eine Frau, mit der redest du hast keine Ahnung, aber die haben damals etwas bewegt. Am Ende ist dann nur noch ein Haus übrig, ein verstopfter Brunnen. Und wir sind vor 12 Jahren hingegangen und haben diesen Brunnen neu ausgegraben und haben gesagt, da ist Erbe Gottes drin, da soll neu Leben kommen. Halleluja. Aber übertragen werden immer wieder neu Brunnen verstopft in deinem Leben. Auch wir als Ulmer Gemeinde. Vor 10, 15 Jahren waren wir bekannt als die evangelistische Gemeinde. Das sind wir schon lange nicht mehr. Wir sind immer noch evangelistisch. Aber wir dürfen das Erbe neu einnehmen, das Gott uns gegeben hat. Was für ein Erbe. Nun, wir sind Gemeinde Jesu. Und als Gemeinde Jesu steht uns alles zu, was der Gemeinde Jesu dazu steht, oder? Wir sind gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt, sagt die Bibel. Wir sind Gemeinde Jesu, wie jeder andere auch. Das steht uns zu. Und dieses Erbe wollen wir einnehmen. Wir sind in der Linie von Martin Luther. Und Martin Luther hat so viele Brunnen ausgegraben. Und diese Brunnen wollen wir neu ausgraben. Wir sind in der Linie der Pfingstbewegung. Dass wir ganz neu merken, der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie da, sondern redet ganz konkret. Ganz konkret. Halleluja. Und dieses Erbe wollen wir neu einnehmen. Wir sind in der Linie des Hermann Zeiss, der Ekklesia-Bewegung. Eine Bewegung, die es liebte, von Jesus zu reden. Und an dieser Stelle wünsche ich mir so sehr, dass wir es lieben, von Jesus zu reden. Und ich kann dir sagen, heute ist es so leicht wie noch nie zuvor. Du kannst eine Story posten. Eine Story kostet 4 Sekunden Zeit, 3 Sekunden Zeit. Kannst den Link dieser Predigt hochladen und schon bist du ein Evangelist. Oder I tell true stories. Genauso kommen Menschen zum Glauben heute. Du musst nicht ein super Evangelist sein, der beim Lidl, wie mein Vater, irgendwo die Lidl-Verkäuferin versucht zu bekehren. Das bin ich nicht. Und das bist du vielleicht auch nicht, Gott sei Dank. Es gibt ein paar von dieser besonderen Sorte. Aber es gibt wir viele. Und jetzt können wir sagen, wo sind die Besonderen? Oder wir viele können dazu beitragen, dass Menschen zu Freunden Gottes werden. Und das tun wir seit vielen Jahren, Gott sei Dank. Und wir müssen immer wieder neu diese Brunnen ausgraben, das Alte neu für uns einnehmen. Die Menschen, die sagen, das war früher, heute ist es anders, sind mir immer sehr suspekt. Denn Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Wenn es gestern gut war, dann ist es heute immer noch gut. Gott anzubeten war gestern gut, Gott anzubeten ist heute immer noch gut, oder? Ein evangelistisches Herz zu haben war gestern gut, ist heute immer noch gut. Meine Kinder müssen sich heute bekehren. Das reicht nicht, dass ich mich bekehrt habe. Eine neue Generation muss Gott finden. Deine Kinder dürfen ganz neu Gott finden. Deine Enkel, es ist immer wieder neu, derselbe Auftrag, aber andere Menschen. Und wir wollen ja nicht nur unsere Kinder erreichen, oder? Sondern ein bisschen mehr, glaube ich. Von Isaac lesen wir, dass er diese alten Brunnen, und dann ging er hin und er grub ganz neue Brunnen. Und auch das dürfen wir tun. Im Jahre 2022 gibt es einen, der genau weiß, was hier abgeht, der unsere Kultur, unsere westliche Kultur so gut kennt wie niemand anders, Punkt. Und das ist Gott, Jesus. Und Jesus weiß genau, wie wir in dieser Kultur Gemeinde bauen. Und Jesus weiß genau, wie wir in dieser Kultur den Menschen die Antworten des Lebens geben, dass sie uns zuhören. Und da gilt es, neue Brunnen zu graben und Gott verspricht seinen Segen. Ich habe dieses Beispiel schon oft gebraucht. Warum haben wir den Indoor-Spielplatz angefangen? Wir haben jetzt einen Mikrogottesdienst, wo ich dieselbe Predigt oder Pia dieselbe Predigt wie am Sonntag, am Dienstag halten. Und unsere Senioren beten für Erweckung. Und ich sage, Leute, wir können Seniorencafé anfangen. Und immer wieder neu kommen Leute zu mir und sagen, ja, wann läuft das Seniorencafé? Und ich sage, ihr seid das Seniorencafé. Ich bin kein Senior, noch nicht. Was ich damit meine, ist, wir haben die Plattform, das Entscheidende sind die Menschen, die kommen und sagen, hier bin ich. Unser Indoor-Spielplatz, das Entscheidende sind die Menschen, sind nicht irgendwelche Hüpfburgen. Und warum tun wir das? Weil wir von Gott den Auftrag bekommen haben, ein Segen zu sein in dieser Stadt. Und wisst ihr, vor Corona war Ulm einsam und nach Corona ist Ulm sehr einsam. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr, dass diese Krisen dazu geführt haben, dass die Menschen sich näher gekommen sind? Dass die Menschen mehr Gemeinschaft haben, dass sie weniger einsam sind. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Mein Vater hat in Kamerun evangelisiert, bis Gott irgendwann mal gesagt hat, das ist gut und wichtig und primär, aber ihr könnt noch mehr, ihr könnt auch konkret Hilfe leisten. Und ich bin so dankbar, dass sein Erbe weitergeht an Daniel Schneider, an Chrissy Schneider und viele andere Missionare sind am Start, Manuela Schneider und so weiter, Markus Herrmann, Johnny Göhner im Sudan und sagen genau dieses Erbe, wir predigen das Wort Gottes und wir dienen den Menschen mit der Not, die sie haben. Was ist die Not dort? Wir bauen Schulen, wir bauen Kindergärten, wir bauen Kinderkliniken und so weiter. Was ist die Not in Deutschland? Was ist die Not in Ulm? In Ulm gibt es so viele Kliniken. Ich brauche keine weitere Klinik bauen, oder? Ganz ehrlich nicht. Also wenn du ein medizinisches Problem hast, kannst du zu 10 unterschiedlichen Ärzten gehen. Aber in Ulm herrscht dasselbe Problem wie in der ganzen Welt. Die Menschen sind zu wenig, zu viel einsam. Und was ist die Lösung? Du bist die Lösung. Und von Isaac lernen bedeutet es, das Alte zum Armen und das Neue zu schätzen, das Alte zum Armen und das Neue zu suchen und zu sagen, und ja, wir nehmen das Neue an. Und unser Haus ist nicht Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde, wir sind der Tempel. Und unser Haus ist eine Möglichkeit für Gemeinschaft, eine Möglichkeit, für Liebe, damit Liebe Gottes ankommt. Und dann lesen wir, dass ihm die Philister das streitig machen oder die Menschen dort. Vergesst mal die Philister. Menschen kommen und sagen, den Brunnen, den du gegraben hast, der gehört uns. Und Isaac verzichtet auf nicht sein Erbe, sondern sein Reichtum. Er hatte diesen Brunnen gegraben Und jemand kommt und sagt, aber wir wollen ihn haben. Und er benennt diesen Brunnen mit einem Namen und sagt, dieser Brunnen steht für Streit. Und jetzt ist Isaac so großherzig, so mutig, so stark, dass er einfach weitergeht und den nächsten Brunnen gräbt. Und er erlebt wieder genau dasselbe. Menschen kommen und sagen, das ist aber unser Brunnen. Und er benennt diesen Brunnen mit einem Namen, nämlich Zank. Und denkt sich, wenn durch mich diese Menschen gesegnet werden sollen, dann kann ich sie nicht umbringen. Also gehe ich weiter. Und dann gräbt er wieder einen Brunnen. Und dann ist es niemand mehr, der ihm diesen Brunnen streitig macht. Und diesen Brunnen nennt er Rechoboth, weites Land. Und ihr Lieben, ich wünsche jedem von euch Rechoboth in eurem Leben. Ich wünsche, dass ihr weites Land findet. Ich wünsche, dass ihr sät und erntet. Ich wünsche, dass ihr arbeitet und dass niemand euch euer Erbe streitig machen muss, sondern dass ihr es einnehmen dürft. Weites Land. Und dann kommt der König, genau dieser Philister, und sagt, wir sehen mit sehenden Augen, dass du der Gesegnete des Herrn bist. Die Geschichte kannst du auch anders lesen. Du kannst sagen, Isaac, der war so friedfertig, oder der war so unmutig, der hatte keine, der war einfach so, ja, so, ich hau dann mal ab. Aber ich glaube nicht, dass er es aus Feigheit getan hat, sondern er wusste, Gott ist bei mir. Und Gott ist morgen bei mir und Gott ist übermorgen bei mir. Und Gott wird uns Leben geben. Gott wird uns Land geben. Gott wird weites Land für uns haben. Rechoboth wartet auf mich und auf dich. Halleluja. Amen. Jesus, danke, dass wir von Isaac und Rebekka lernen dürfen. Und ich sehe den kleinen Jakob, der groß wird bei coolen Eltern. Bei Eltern, die Glauben buchstabieren. Bei Eltern, die Fehler machen. Bei Eltern, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Und ich sehe, wie Jakob geprägt wird, dass Gott wichtig ist, dass Gott Dreh- und Angelpunkt ist. Gott, und ich bete, dass wir solche Isaacs und Rebekka sind als Eltern, dass unsere Kinder groß werden und sie merken, Gott ist nicht dem Papa, nicht der Mama, sondern Gott ist meinen Eltern gemeinsam so wichtig. Wir drehen uns um diesen Gott. Und dieser Gott ist konkret, er ist da und er redet in unser Leben hinein. Wir haben eine Frage und er antwortet. Gott, danke für dein Eingreifen im Leben von Isaak. Danke, dass du diese Unfruchtbarkeit nicht nur gesehen hast, sondern ein Ende gesetzt hast. Und Gott, ich bete für jede Unfruchtbarkeit, die hier ist, geistlicher Art, menschlicher, natürlicher Art, dass sie ein Ende hat. Ich bete für Menschen, die noch nie erlebt haben, dass durch ihr Zeugnis andere zum Glauben gekommen sind, dass sie das dieses Jahr erleben. Herr, egal wie, und wenn es durch ein Post ist, und wenn es durch eine Story ist, und wenn es durch ein Komm und Sieh, wenn es durch unseren Indoor-Spielplatz ist, wenn es durch ein Seniorencafé ist, wenn es, Gott, ich bete, dass Unfruchtbarkeit ein Ende findet. In Stuttgart, in Pforzheim, in Ehingen, in Ulm, in unserem Leben. Auch ganz natürlicher Art. Jesus, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und so wie in Isaak sich nicht damit abgefunden hat, wie in Abraham sich nicht damit abgefunden hat, sondern zu dir ging, so wollen wir zu dir gehen und sagen, Gott, du willst doch, willst du nicht? Gott, du willst doch, willst du nicht jetzt eingreifen? Danke für dein Eingreifen. Danke für die Rebekka. Danke, dass Rebekka selbst so eine geradlinige, klare Beziehung zu dir hatte. Und wenn wir von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob reden, können wir eigentlich auch von den Erzmamas reden. Von einer Sarah, von einer Rebekka, von einer Rahel, lauter Frauen Gottes. Gott, und so berufst du jeden Einzelnen hier, dass wir nicht Stiefkinder sind, sondern dass wir deine Kinder werden. Und dass du mit uns Geschichte schreibst. Und Herr, wir wollen unser Erbe übernehmen und einnehmen. Auch das Erbe der Wunder wollen wir einnehmen. Und wir wollen neues Land einnehmen. Halleluja. Diese nicht gewollte Pause hilft dir vielleicht ein bisschen nachzudenken. Was hat der Prediger gesagt? Und ich weiß nicht, was deine Antwort ist, denn die Fragen sind vielfältig im Raum. Aber ich vertraue, dass Gottes Geist genau dir das groß macht, was er dir mitgeben wollte. Nichtsdestotrotz, lass uns mal unsere Augen schließen. Ich möchte einige Fragen stellen, wo wir einfach antworten dürfen. Die erste Frage ist, wollen wir Vater und Mutter ehren in unserem Leben? Und wenn du sagst, ja, das ist gut, das will ich. Ich habe gute Eltern, die haben mir viel Gutes mitgegeben. Und selbst wenn sie nicht gut war, will ich sie dennoch ehren, dann lass mal deine Hand heben. Weil ich glaube, dass wir unseren Eltern viel, ich verdanke und du verdankst deinen Eltern echt viel. David der Sohn, Isaac der Sohn des, es gibt uns nicht ohne unsere Eltern. Danke für eure Hände. Die nächste Frage ist, wollen wir Menschen des Gebets sein wie in Isaac? Dass wir nicht nur auf unsere Kraft vertrauen, sondern dass wir mit unserer Not zu ihm kommen. Und dass wir wissen, Gott antwortet. Ist da jemand, der sagt, ja, das will ich? Ist eine gute Übung für uns, sich vorzunehmen, ja, ich will ein Mann, eine Frau des Gebets sein. Die nächste Frage ist, wollen wir als Ehepaare, und das ist die Frage an die Ehepaare, nicht abhängig sein voneinander, sondern diese Beziehung selbst zu Gott suchen. So wie Rebecca selber zu Gott ging, so wollen wir nicht sagen, ja, mein Partner, der ist so geistlich stark und deswegen reicht es. Oder mein Vater oder mein Kind. Und wir haben irgendwelche Menschen, die scheinbar so einen Draht zu Gott haben. Und Gott lädt dich ein, sei du selbst der Mensch, der einen Draht zu Gott hat. Möchtest du selbst diesen Draht suchen und aufbauen? Du bist Christ. Es geht um dieses Hören von Gott. Darf ich mal deine Hand sehen? Und die letzte Frage ist, wollen wir unser Erbe einnehmen? Unser altes und das Erbe, das Gott ganz besonders unserer Generation dazu gedacht hat. Und wisst ihr, ich weiß nicht, was in 3 Jahren kommt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir in 3 Jahren andere Brunnen sehen werden, die wir unbedingt, unbedingt einnehmen wollen. Wo wir nicht sagen, nee, das ist nicht unser Ding. Sondern wo wir vertrauen, dass Gott uns führt. Denn da ist weites Land, da ist Rechobot für dich und für mich. Amen.